Ich bete für dich. Ich hoffe, es ist noch nicht so lange her, dass du das jemandem zugesagt hast. Ich bete für dich. Für einige ist das vielleicht eine oberflächliche, eine fromme Floskel, ein Versprechen ohne Tat, ohne Inhalt, ohne Eifer. Doch ich gehe davon aus, dass es bei euch ernst und aktiv gemeint ist. Wenn ihr sagt, ich bete für dich. Das ist eines der größten Versprechen, der größten Hilfen, die kräftigste Unterstützung, die wir für andere tun können. Denn im Gebet bringen wir die Anliegen unseres Nächsten, die uns selbst wichtig geworden sind, die uns selbst auf dem Herzen liegen, zu unserem Hohepriester, zu Jesus Christus. Und wir bitten ihn, dass er sich dieser Sache annehmen mag, in seinem vollkommenen Dienst, in seiner großen Kraft, in seiner großen Liebe. Das Gebet für andere ist an sich schon ein priesterlicher Dienst. Ein großes Privileg von Christen, dass wir die Nöte, die Anliegen, die Sorgen anderer vor Gott bringen dürfen. Und zwar durch unseren Hohepriester Jesus Christus. All unsere Fürbitte ist bezogen auf das Werk und auf die Gnade unseres großen Hohepriesters, Jesus Christus. Er ist es, der uns mit Gott versöhnte und durch den wir allein allen Segen Gottes empfangen können. Für wen betest du also? Hast du eine Liste von Menschen, für die du regelmäßig betest? Eine sinnvolle Sache. Für wen betest du? Für wen du als Christ betest, offenbart, wer dir wirklich wichtig ist. Es ist ein guter Gradmesser, zu prüfen, wer ist dir wirklich wichtig? Wer liegt dir wirklich am Herzen? Darum ist es eine kostbare Sache, wenn du jemandem zusagst, ich bete für dich. Doch wichtiger und größer als die Frage, für wen du betest, ist eigentlich die Frage, für wen betet Jesus? Hast du dich die Frage schon mal gestellt? Für wen betet denn der große, einzigartige, hohe Priester Jesus Christus? Lass es mich mal ganz persönlich formulieren. Weißt du, ob Jesus für dich betet? Bist du dir gewiss, dass Jesus für dich betet? Die Bibel beschreibt uns in Römer 8 und in Hebräer 7, dass Jesus auch jetzt im Himmel als Hohepriester für Menschen einsteht in priesterlicher Fürbitte. Und darum ist das eine sehr wichtige Frage. Für wen betet Jesus denn? Und das ist das Thema, das wir heute miteinander betrachten wollen. Für wen betet Jesus? Die Bibel schweigt darüber, wie genau der priesterliche Dienst Jesu in der himmlischen Herrlichkeit aussieht. Wir haben kein Mikrofon, das in den Himmel ragt, um genau irgendwie mitzuhören, was Jesus sagt. Wir wissen nicht, ob Jesus so betet, wie wir es als Menschen tun, da Jesus ja jetzt vollkommen mit dem Vater vereint und verbunden ist, nicht mehr erniedrigt wie hier auf der Erde. Doch Jesus ist der gleiche, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und darum können wir aus seinem Gebet auf der Erde doch einige wichtige Lehren erkennen, die auch jetzt in der Herrlichkeit gelten. In unserer Serie durch das Johannesevangelium befinden wir uns ja gerade im 17. Kapitel. Johannes 17 ist das große Gebetskapitel. Viele nennen es das hohe priesterliche Gebet. Ein wunderbares, ein beeindruckendes, ein sehr tiefgehendes Gebet Jesu. Und wir haben in den letzten Wochen bereits angeschaut, wie Jesus betet und wofür er in Bezug auf sich selbst und sein Leben betet. Und nun wollen wir weiter lernen, Für wen betet Jesus? Schlag doch mit mir auf. Johannes Kapitel 17, wir lesen die Verse 6 bis 10. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie. Nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, ist dein. Und was dein ist, mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Für wen betet Jesus? Warum ist diese Frage überhaupt so wichtig? Diese Frage ist so wichtig, weil Jesu Dienst als Hohepriester niemals vergeblich oder unerfüllt bleibt. Und darum ist unser erster Punkt, Jesu Gebet ist immer wirksam. Nachdem Jesus in den ersten 5 Versen in Bezug auf sich selbst gebetet hat, wendet er sich nun für den Rest des Kapitels der Fürbitte zu. Er betet für andere. Und das ist sehr bedeutsam. Denn Jesu Gebet ist immer wirksam. Wir werden manchmal schnell entmutigt, wenn wir meinen, Gott erhört unser Gebet nicht. Wir haben etwas wieder und wieder vor den Herrn gebracht, aber irgendwie geschieht nichts. Irgendwie antwortet Gott nicht. Die Bibel nennt uns 2 Gründe für unerhörtes Gebet, für nicht erhörtes Gebet. Zum einen, weil wir falsch beten. Das heißt, aus falscher Motivation oder zu sündigen Zwecken oder entgegen dem geoffenbarten Willen Gottes. Und zum anderen, weil wir falsch sehen. Manchmal erkennen wir nur noch nicht, auf welche Weise Gott unser Gebet erhört hat oder erhört. Und wie er es doch zu unserem Guten dienen lässt, nur weil wir es uns anders vorstellen, es ganz anders erwartet haben. Wir sehen Gottes Handeln nicht und sind deshalb enttäuscht. Aber Gott antwortet. Das sind 2 Gründe. Entweder beten wir nicht richtig oder wir sehen nicht richtig. Jesus betet immer richtig und er sieht immer richtig. Er weiß, warum und wie und für wen er betet. Und er weiß, dass sein Gebet erhört wird. Vor dem Grab von Lazarus. In Johannes 11, da betet er laut, ich weiß, er betet zum Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Jesu Gebet ist immer wirksam. Und darum steht selbst der verstorbene Lazarus wieder auf. Jesu Gebet ist immer wirksam. Doch Jesus betet nicht für alle Menschen. Jesus tritt nicht für alle ein in seinem priesterlichen Dienst. Erinnert ihr euch in Johannes 5, da heilte er einen lahmen Mann an einem Ort voller Kranker, voller Blinder, voller Lahmer, die alle irgendwie darauf warteten, durch ein Wunder geheilt zu werden, dort an diesem Teich. Und er heilte diesen einen, den er kannte. Jesus betete nie für alle Menschen auf der ganzen Welt. Warum? Jesus wusste, wem er hilft, wen er rettet, wem er dient und wem nicht. Jesus kannte seinen Auftrag. Seine Hilfe, sein Gebet war niemals unwirksam, niemals entgegen dem Willen Gottes, niemals vergeblich. In Jeremia gibt es eine ganz befremdliche Ermahnung Gottes. In Jeremia Kapitel 7, Vers 16, da sagt Gott zu seinem Propheten Jeremia, hört einmal genau zu, du aber bitte nicht für dieses Volk und erhebe weder Flehen noch Gebet für sie und dringe nicht in mich, denn ich werde nicht auf dich hören. Gott verbietet Jeremia zu beten. Dreimal befiehlt Gott Jeremia, nicht für das Volk zu beten. Dreimal befiehlt Gott Jeremia zu schweigen. Warum soll Jeremia nicht beten? Weil Gott nicht vorhat zu hören. Weil er sein Gericht schon beschlossen hat. Warum will Gott die Menschen richten? Ein paar Verse später erklärt Gott, dieses Wort habe ich ihnen geboten, dem Volk. Hört auf meine Stimme, dann werde ich euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Und geht auf dem ganzen Weg, den ich euch gebiete, damit es euch wohl geht. Aber sie haben nicht gehört und ihr Ohr nicht geneigt, sondern sind nach dem Ratschlägen und in der Verstocktheit ihres bösen Herzens gegangen und sie haben mir den Rücken zugekehrt und nicht das Gesicht. Gott hat das gerechte Gericht über diese Menschen beschlossen wegen ihrer Sünde. Er hat sein Gebot, seine Weisungen gegeben und sie haben Gott den Rücken zugekehrt. Es ist die Schuld der Menschen, die ihren bösen Herzen lieber folgen als Gott und seinem Wort. Und an diesem Punkt hat Gott beschlossen, ich will mich nicht über sie erbarmen. Es soll kein Mittler dazwischen treten. Jeremia, schweige. Meint ihr, dass Jesus als Priester für die einsteht, die Gott verdammen will? Versucht Jesus in seinem ganzen priesterlichen heiligen Eifer für diejenigen Sühnung zu schaffen, die ewig verloren gehen werden? Ich weiß, über diese Themen denkt man nicht gerne nach. Und es liegt einem vielleicht auch schwer irgendwie auf dem Herzen, aber Freunde, es ist unmöglich. Es ist unmöglich, ja mehr noch, es ist eine Beleidigung von Jesu Amt und Person. Jesus vollendet alles, was er begonnen hat. Jesu Werk ist niemals unwirksam. Uns geht es vielleicht so, dass wir in unserem Eifer oder in unserer Ignoranz alles Mögliche an Aufgaben mal beginnen und irgendwann auf der halben Strecke merken wir, oh, wir können es nicht zu Ende bringen. Jesus bringt zu Ende, was er anfängt. Hier gerade in dem Gebet, in den ersten Versen, hat er noch sogar schon zum Vater gebeten, ich habe das Werk vollbracht. Jesus vollendet, was er begonnen hat. Jesus segnet, für die er zum Guten gebetet hat. Und es kann nicht anders sein. Alle, für die Jesus stirbt, führt er auch ins ewige Leben. Aaron und alle hohen Priester nach ihm im Alten Testament, sie waren beauftragt zu opfern und zu beten. Das ist der priesterliche Dienst. Opfern und beten. Ein Opfer für die Sünden zu geben und Fürbitte vor Gott zu tun. Für wen opferte und betete Aaron? Für die Ägypter? Für die Kanaaniter? Für die Germanen? Nein, für sich und sein Volk. Über das Gott ihn als Hohepriester eingesetzt hat. Das war sein Auftrag. Opfere und bete für dich und das Volk. Der Hohepriester, er hatte eine Brustplatte mit 12 Steinen. In Exodus wird uns das schön beschrieben. 2. Mose, wie der Hohepriester eine Brustplatte hat. 12 Steine nach den 12 Stämmen des Volkes. Damit er das Volk auf seinem Herzen trägt, vor dem Herrn. Und er hatte zwei Steine auf seinen Schultern, auch da waren jeweils 6 Namen der Stämme des Volkes eingraviert, damit er ihre Last vor Gott trägt. Jesus ist besser als Aaron. Er ist ein vollkommener Hohepriester. Und sein Opfer und seine Fürbitte ist immer und vollkommen wirksam. Jesus verwendet sich für sein Volk, für die, deren Hohepriester er ist. Für die, über die er eingesetzt ist. Und sein Gebet ist immer wirksam. Und darum ist es so wichtig zu wissen, betet Jesus für dich? Betet Jesus für dich? Und der zweite Punkt. Jesus betet nur für die Seinen. In unserem Predigtext wird diese Wahrheit so sehr betont, dass es fast unmöglich ist, zu übersehen, wen Jesus im Blick hat in seiner Fürbitte. 4-mal wiederholt Jesus eine ganz bestimmte Formulierung. Vers 6. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben. Und sie haben dein Wort bewahrt. Vers 7. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Vers 9. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Wenn Jesus in 3 Versen 4-mal wiederholt, dass er sich auf die bezieht, die der Vater ihm gegeben hat, dann können wir sicher sein, das ist eine Wahrheit, die wir nicht übersehen sollten. Einige Ausleger meinen, Jesus bezieht sich hier vielleicht nur auf die Apostel als eine besondere Gabe, doch an anderen Stellen benutzt Jesus genau die gleiche Formulierung für alle Gläubigen. Ja, zum Beispiel in Johannes 6, Vers 37, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Oder Vers 39, dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Jesus meint mit dieser Formulierung alle Gläubigen. Für wen betet Jesus? Für alle, die der Vater ihm gegeben hat. Was Jesus hier anspricht, ist nichts anderes als die Lehre der Erwählung. Hätte Gott nicht eine bestimmte Zahl von Menschen dem Sohn zur Rettung gegeben, dann wären alle Menschen verloren gegangen. Und zwar aufgrund selbstverschuldeter Blindheit, aufgrund dessen, dass sie ihrem eigenen verdorbenen, sündigen Herzen nachgelaufen sind. So wie der Prophet Jeremia es angeklagt hat. Gott hätte das Recht gehabt, zu sagen zu Jesus, bete für niemanden. Sie haben mir alle den Rücken zugekehrt. Aber Gott hat beschlossen. Hier ist eine Anzahl an Menschen, über die will ich mich erbarmen. Alle Menschen haben Gott den Rücken zugekehrt, indem sie lügen, indem sie betrügen, indem sie Ehe brechen, stehlen und in ihrem ganzen Leben nicht nach Gottes Ordnung und Gottes Ehre fragen, sondern nur nach ihrem eigenen Gefühl, nach ihrem Willen, ihrem Weg. Aber Gott hat dem Sohn Menschen gegeben. Eine unbegreifliche Gnade. Wirklich eine unbegreifliche Gnade. Menschen, an denen Gott die Herrlichkeit seiner Gnade beweisen will. Er will an ihnen zeigen, was für ein gnädiger Gott er ist. Menschen, die Gott retten will, die ganz ihm gehören und die er Jesus gegeben hat. Als Schöpfer gehören natürlich alle Menschen Gott. Er hat sie geschaffen. Und Gott hätte auch das Recht gehabt, alle Menschen ewig zu bestrafen. Doch er hat in seiner freien Gnade Menschen erwählt, die in besonderer Weise seine Gnade und Barmherzigkeit aufzeigen und beweisen sollen. Menschen, die sein besonderes Volk des Eigentums sein sollen. Es sollen Menschen sein, die Gott als ihren Gott erleben. Und alle Herrlichkeiten und alle Freuden und die ganze Schönheit in Gott erfahren sollen. Doch dafür musste Gott einen Mittler, einen Hohepriester für sie bestimmen, einsetzen, der nicht schweigen soll wie Jeremia, sondern der wirksam eintritt und die Sündenlast mit seinem Leben bezahlt. Der im Gebet für dieses Volk eintritt und Frieden schafft mit Gott. Versöhnung für all ihre Schuld. Dieser hohe Priester ist Jesus. Und Gott, der Vater, hat seine Erwählten in seine Verantwortung gegeben, ihm unterstellt. Dieses Volk, diese Anzahl. Und der Vater hat dem Sohn den Auftrag gegeben, kümmere dich um sie, rette sie, tritt für sie ein. Sie haben mir den Rücken zugekehrt, wie auch alle anderen Menschen, aber ich will sie umkehren und ihnen mein gnädiges Angesicht zeigen. Ich habe es beschlossen. Trage du das Opfer, bezahle für sie, für die Versöhnung, tritt als Mittler ein zwischen Gott und denen, die ich dir gegeben habe, die Zahl der Erwählten, mein Volk, die Gemeinde. Und als wäre diese Wiederholung der Formulierung immer wieder, die du mir gegeben hast aus der Welt, als wäre diese Wiederholung der Erwählung und der Übergabe an die Vermittlung des Sohnes nicht schon deutlich genug, sagt Jesus es nur noch ganz klar und frei heraus, so dass man es nicht mehr anders verstehen kann. Vers 9, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich. Nicht für die Welt. Er bestimmt einmal positiv, für wen er betet, und dann grenzt er es auch nochmal negativ ab. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein, und alles, was meines, ist dein, und was deines, ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. Nicht für die Welt. Natürlich gehörten die Erwählten auch zu dieser Welt. Aber Jesus sagt, dass er sie aus der Welt herausgerettet hat. Der Vater hat sie aus der Welt herausgenommen und dem Sohn übergeben. Doch Jesus zeigt hier deutlich, er betet nicht für die gesamte gottlose, sündige, von Gott abgefallene Menschenwelt. Er ist nicht der hohe Priester für jeden ohne Ausnahme. Er weiß, für wen er betet, und er weiß, warum er nicht für alle betet. Nach dem Willen Gottes bekommt jeder, was er verdient. Wisst ihr, was das bedeutet? Jeder bekommt das, was er verdient. Entweder gehörst du zu denen, die ewige Strafe für ihre Sünde verdienen und bekommen. Gottes Gerechtigkeit. Oder du gehörst zu denen, die Jesus zur ewigen Freude durch seine Gerechtigkeit und sein Mittleramt verdient und bekommt. Entweder bekommst du deinen Verdienst oder du gehörst zu Christi Verdienst. Jesus weiß, wen er sich mit seinem Opfer verdient hat. Wie kommt es, dass so viele glauben? Jesus wäre für diejenigen gestorben, für die er sich sogar weigert zu beten. Jesus stirbt und er betet für die, die der Vater ihm anvertraut hat, aber für sie betet und stirbt er vollkommen und wirkungsvoll. Es ist eine wichtige Lehre. Eine unbequeme, eine wenig angesehene, aber eine biblische Lehre. Er ist der hohe Priester seines Volkes. Er ist der Retter der Seinen. Sein Gebet ist immer wirksam und immer bewusst, persönlich. Er weiß, für wen er stirbt und er weiß, für wen er betet. Und seht ihr, es ist absolut entscheidend, ob Jesus für dich betet oder nicht. Es ist absolut entscheidend. Denn nur wenn Jesus für dich betet, ist er auch dein Hohepriester. Und nur wenn er dein Hohepriester ist, hat der Vater dich auch ihm gegeben. Und nur wenn der Vater dich ihm gegeben hat, hast du Hoffnung auf Gnade und ewiges Leben. Jesus Christus, der Hohepriester, der sein Leben geopfert hat und sich für die Seinen verwendet, ist die einzige Hoffnung für Sünder. Weißt du, ob Jesus auch für dich betet? Der dritte Punkt, die zu Jesus gehören, werden erkennbar. Als Menschen kennen wir die Zahl und die Namen der Erwählten nicht. Jesus kennt sie. Jesus kennt sie vollkommen. Doch was wir wissen ist, das Leben derer, für die Jesus betet, für die Jesus als Hohepriester eintritt, das Leben derer, die zu Jesus gehören, die seine Gnade erfahren, die werden wirksam und bleibend verändert. Jesu Dienst als Hohepriester ist praktisch im Leben wirksam. Also, weil sein Dienst immer wirksam ist, können wir daraus schließen, dass sich im Leben derer, für die er eintritt, auch etwas verändert. Und diese Veränderung, diese Frucht des Werkes Jesu in den Leben der Seinen, ist das einzige Erkennungsmerkmal, das wir als Menschen haben. Wir können nicht zurückschauen in Gottes Gnadenwahl vor Grundlegung der Welt, doch wir können die Wirkung seiner Gnade erleben, jetzt und heute, in denen, die durch das Evangelium glauben und gerettet sind. Jesus betet für die Seinen, wie auch hier in Johannes 17, und er kennt die, für die er betet, und er weiß, was bereits in ihnen geschehen ist und was noch kommen wird. Jesus bewirkt in denen, für die er betet, praktische Erkenntnis. Mit praktischer Erkenntnis meine ich nicht nur ein Kopfwissen, nicht einfach nur irgendwelche Leute, die viel theologischen Kram im Kopf haben und zitieren können, sondern ein tiefes Verstehen. Ein tiefes Verstehen, welches das Leben verändert. Praktische Erkenntnis. In den Versen 7 und 8 beschreibt Jesus diejenigen, für die er betet, mit vier praktischen Erkenntnissen. Viermal wiederholt Jesus, was diejenigen, für die er betet, erkennen und glauben. Vers 7. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Die erste praktische Erkenntnis ist die Erkenntnis von Jesu göttlicher Autorität. Wir gehören nicht mehr uns selbst. Gott hat uns Jesus geschenkt. Und die Jünger, die Jesus hier vor Augen hat, gehörten zu den Ersten, die das wirklich erkannt haben. Wir gehören nicht mehr uns selbst. Gott hat uns Christus gegeben. Jesus hat von Gott alle Autorität über unser Leben erhalten. Er ist der, der uns vorangeht, dem wir Gehorsam schulden, dem wir uns mit unserem ganzen Leben anvertrauen. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Diese Autorität, sie kommt von Gott und Menschen wurden von dem Vater an Jesus übergeben. Was wir hier sehen ist, Jesus betet für die, die Jesus als ihren König erkennen. Ich gehöre Jesus. Jesus hat Autorität über mein Leben. Er ist mein König. Vers 8. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen. Im Griechischen steht hierfür das Denn, eigentlich das gleiche Wort wie in Vers 7, das. Man kann es also auch man kann es auch mit Denn übersetzen als Begründung. Ich würde es eher so übersetzen, dass es als ein paralleler Teil zu Vers 7 gehört und anknüpft. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist und dass die Worte, die du mir gegeben hast, ich ihnen gegeben habe und sie haben sie angenommen. So oder so, die zweite praktische Erkenntnis, um die es hier geht, ist, dass diejenigen, in denjenigen sichtbar wird, für die Jesus betet, dass sie die Worte Jesu annehmen und erkennen, dass es die Worte Gottes sind. Sie erkennen, dass es hier nicht nur irgendeine menschliche Lehre, nicht nur irgendwie eine gute Sittenlehre, etwas, was uns hilft, im Leben voranzukommen, es sind Gottes Worte. Das, was Jesus lehrt, das, was Jesus verkündet, das ist das Wort Gottes und wir nehmen das an. Sie erkennen, Jesus ist unser wahrer Prophet. Er zeigt uns die Wahrheit über Gott und über uns Menschen auf. Er beleuchtet uns. Er lehrt uns. Er überführt uns. Er weist uns zurecht. Er unterweist uns in aller Gerechtigkeit den Weg, den wir gehen sollen. In Vers 6 sagte er auch, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Jesus offenbart den Namen Gottes. Name steht hier in der Bibel häufig für die ganze Person, für das ganze Wesen Gottes in seiner Fülle. Sein Charakter, seine Eigenschaften. Nur diejenigen, für die Jesus betet, sie kennen Gott. Weil Jesus der Einzige ist, der ihn völlig offenbaren kann. Jesus hat den Vater offenbart, sein Wort, seine Wahrheit. Und diejenigen, für die Jesus betet, in denen wirkt er die Gnade, dass sie erkennen, dieses Wort ist Gottes Wort und ich kann völlig darauf vertrauen. Und dann heißt es weiter, sie haben sie angenommen, also diese Worte, und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Die dritte praktische Erkenntnis ist, dass sie die Göttlichkeit Jesu erkennen. Sie haben wahrhaftig oder in Wahrheit erkannt, dass Jesus von Gott, dem Vater, kommt. Jesus kommt nicht nur von Gott in dem Sinne, wie ein Prophet von Gott beauftragt wurde, oder wie man vielleicht manchmal sagt, oh, dich schickt der Himmel. Nein, er kommt wahrhaftig, wirklich, echt. Nicht nur symbolisch, nicht nur irgendwie metaphorisch. Er kommt wahrhaftig von Gott. Er ist von Gott ausgegangen. Jesus selbst ist ganz Gott. Gott, der Mensch wurde. Diejenigen, für die Jesus betet, erkennen, Jesus ist mein Gott. Und sie haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Die vierte praktische Erkenntnis ist der Glaube an Jesu priesterlichen Versöhnungsdienst. Dass er von Gott gesandt wurde, um Menschen mit Gott zu versöhnen. Ein Opfer zu geben, um uns zu rechtfertigen, um unsere Schuld abzudecken. Die Rettung ging von Gott aus. Der Mittler zwischen Gott und Menschen ist Gott, der Mensch wurde. Merkt ihr? Jesus ist niemals nur dein Hohepriester, der in großer Barmherzigkeit für alle Menschen betet und für alle ausnahmslos stirbt. Jesus ist nur dein Hohepriester, wenn er auch dein König und dein Prophet ist. Er betet für solche, die seine Autorität anerkennen, seinem Wort vollstes Vertrauen schenken und für solche, die seine Göttlichkeit sehen und ihn anbeten. Wie sind diejenigen, die zu Jesus gehören, erkennbar? Nun an dieser praktischen Erkenntnis. An der Erkenntnis von Jesus. Jesus bewirkt mit seinem Gebet, mit seinem Dienst, dass Menschen erkennen, wer er ist. Nämlich Jesu Person, dass er Gott und Mensch ist. Und sein Amt, dass er König, Priester und Prophet ist. Und wisst ihr, das ist Glaube. Glaube ist das Merkmal, dass Jesu Gebet wirksam ist in deinem Leben. Glaube. Rettender Glaube, den Jesus in seinem Mittleramt hervorbringt. Erkennender Glaube durch Jesu Offenbarung. Gehorsamer Glaube durch Jesu Herrschaft. Vertrauender Glaube durch Jesu Versöhnung. Und anbetender Glaube durch Jesu Erhabenheit. Die zu Jesus gehören, für die Jesus betet, die werden früher oder später an der praktischen Erkenntnis, nämlich am Glauben, erkennbar. Ein Glaube, der wirksam und bleibend das ganze Leben verändert. Ein Glaube, der nicht vergeblich ist. Ein Glaube, den Jesus durch seinen Dienst hervorbringt und bewirkt und erhält und belohnt. Darum ein paar wenige praktische Fragen. Prüfe dich selbst. Hast du Grund zu der Annahme, dass Jesus für dich betet? Glaubst du, vertraust du, dass Jesus für dich einsteht? Glaubst du daran, dass dein Leben in seiner Hand ist? Und er sich um dich sorgt. Hast du erkannt, wer Jesus ist und warum er Mensch geworden ist? Hast du das Evangelium erkannt? Diese gute Nachricht, dass Gott seine Gnade beweisen will, indem er Menschen rettet und seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat. Hast du erkannt, wer Jesus ist und was er getan hat? Dann sei dir gewiss, dass Jesus für dich betet. Dass er dich retten wird und erhalten wird bis zum Ende, weil sein Dienst wirksam ist. Aber vielleicht siehst du Erkenntnis, Gehorsam, Vertrauen, diese Teile von Glauben zwar irgendwie schon in deinem Leben, aber doch so schwach, irgendwie so klein, irgendwie so wankend. Schau, Jesus betet hier für die Gläubigen und insbesondere für die Jünger, die er hier vor Augen hat, die wieder und wieder ihre Schwachheit und ihren Unverstand und ihre Torheit beweisen. Hier gerade, kurz vor diesem Gebet, hat er ihnen angezeigt, dass sie ihn alle verlassen werden. Sie werden alle Angst bekommen, sie werden alle fortlaufen. Er hat zu Petrus gesagt, du wirst mich dreimal verleugnen. Und dennoch sieht Jesus echten Glauben in ihnen. Er sieht den Beginn von Erkenntnis, dem Willen zum Gehorsam, diese zarte Pflanze des Vertrauens und er wertet es als kostbar. Ja, er sagt, in diesem Gebet, er sagt zu Gott, ich bin in ihnen verherrlicht. Wenn wir die Kreuzigungsszene sehen, dann wären wir nicht darauf gekommen, dass das Verhalten der Jünger, der Glaube der Jünger, Jesus hier in irgendeiner Weise verherrlicht. Aber seht ihr, sie hatten Glauben. Da war Glaube. Und er weiß, Jesus weiß, sie sind mein und ich bete für sie und ich bete wirksam für sie und ich werde sie so vollenden, dass ich in ihnen verherrlicht bin. Zu Petrus sagt er, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst umkehrst, dann stärke deine Brüder. War Jesu Gebet nicht wirksam? Ja, wir sehen oftmals nur schwachen Glauben. Wenn wir auf uns selbst schauen, wir sehen so viel Schwachheit. Aber Jesus sieht und freut sich an echtem Glauben. Da, wo wir nicht nur auf uns schauen, sondern vorrangig auf Christus, unseren König, unseren Priester, unseren Propheten, unseren Gott. Und das unsere Hoffnung ist. Das ist echter Glaube. Und Jesus freut sich daran, selbst in schwachen Anfängen. Darum tröste dich. Dein Retter betet für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Christus wird dafür sorgen, dass er selbst in deinem Leben verherrlicht wird. Doch vielleicht sagst du auch, ja, ich glaube an Jesus, ich gehöre zu Jesus. Aber nichts in deinem Leben zeigt nur irgendwie an, dass Jesus dein Herr ist. Zu keiner Zeit nimmst du sein Wort wirklich praktisch als Weisung für dein Leben, lässt dich dadurch in deinen Entscheidungen beeinflussen und leiten. Nichts beweist deine Gemeinschaft mit Jesus als deinem König, als deinem Propheten, als deinen Priester. An der Gemeinschaft mit denen, die zu Jesus gehören, hast du vielleicht keinen Gefallen? Betrüge dich nicht selbst. Tue Buße. Kehre um. Flehe zu Gott, dass er dir wahren, echten, rettenden Glauben schenkt. Bitte darum, dass Jesus für dich betet. Speise dich nicht ab mit falscher Zuversicht. Sonst wird er am Ende der Tage kommen und sagen, gehe fort von mir, ich kenne dich nicht. Du Übeltäter. Ich habe nie für dich gebetet. Ich kenne dich nicht. Weiche von mir. Und eine wichtige Sache noch. Bete für Christen und Nichtchristen. Bete für Freunde und Feinde. Bete für alle, ohne Unterschied. Jesus allein weiß im Voraus, wer zu ihm gehört. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wen der Vater dem Sohn gegeben hat. Und bedenkt einmal, wie euer Leben einst aussah, bevor ihr zum Glauben kamt. Nichts deutete darauf hin, dass ihr zu den Erwählten gehört. Nichts. Es war kein Unterschied zu sehen. Es mangelt uns an dieser Erkenntnis. Und darum fordert uns die Bibel auf, für alle zu beten. Wir sollen für alle beten, ob Gott ihnen nicht die Gabe der Buße schenkt. Bete für den, bei dem kein einziges Anzeichen von einem sittlichen Leben zu sehen ist. Behandle alle Menschen so, als wären sie die Auserwählten Gottes. Aber wisse, nicht dein Gebet, nicht dein Eifer, nicht dein eindringliches Flehen kann sie zu Gott führen, sondern das wirksame Gebet Jesu. Bring die Menschen vor Jesus, zu Jesus im Gebet. Es kam einmal ein Mann zu mir, als ich noch ganz jung im Glauben war. Und er sagte, dass Gott ihm offenbart hätte, dass er nicht für mich beten solle. Ich war ehrlich gesagt ziemlich erschüttert. Denn ich habe geguckt, gibt es eine Stelle in der Bibel, wo Jesus, wo Gott verbietet, für jemanden zu beten? Und ich fand diese Stelle in Jeremia. Und ich wusste, wenn Gott verbietet, für jemanden zu beten, dann bedeutet das Verderben. Ich war ziemlich erschüttert über diesen Mann, der zu mir sagte, Gott hätte ihn geoffenbart, er solle nicht für mich beten. Nun, mittlerweile glaube ich, es war Stolz und Neid, die Motivation und keine göttliche Offenbarung. Denn ich habe trotzdem die Gnade wirksam erlebt in meinem Leben. Und das war mir eine größere Zuversicht als irgendwelche selbst ausgedachten Fantasien von Menschen. Ich habe Gottes Gnade in meinem Leben wirksam erlebt. Dass ich erkannt habe, Jesus ist mein König, Jesus ist mein Priester, Jesus ist mein Prophet, Jesus ist mein Gott, Jesus betet für mich. Dann ist es mir egal, was dieser Mann über mich denkt. Jesus betet für mich. Darum betet für alle Menschen. Lasst uns die Menschen mit ihren Anliegen vor Gott bringen, vor Christus bringen, unserem Hohepriester. Er weiß, was er tut. Er weiß, was er tut. Dazu helfe uns Gott.